Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast. Und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zur Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit.
Glück auf und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag Magdeburg. Heute mal wieder mit Kevin.
Glück auf.
Pascal.
Guten Tacho.
Und meiner Wenigkeit Enrico.
Ja, heute mal wieder hier in Vollbesetzung. Wie jede Woche bis jetzt. Außer einmal, ne? Pascal.
Einmal ist Pascal ausgefallen, ja.
Nächste Woche falle ich aus. Aber nichtsdestotrotz, heute in Vollbesetzung. Wie unsere Jungs am Wochenende in Magdeburg. Geiles Spiel. Hat mich echt gefreut, dass wir das Ding gewonnen haben. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. 2-0. Solide Partie. Mega, also richtig, richtig glücklich darüber.
Der Capitano ist zurück.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen, das ist so, ja eigentlich so die Schlagzeile des Spiels, ne? Kenan Abi is back in town. Starke Partie von ihm. Ja, und vor allem, bevor wir jetzt gleich über das Spiel sprechen, ich bin echt froh, dass wir das Ding gewonnen haben, weil, wie wir ja letzte Woche hier gesagt haben, ne, das kann auch wieder in die andere Richtung gehen, wenn du mal wieder zwei hintereinander verlierst, glaube ich jetzt nicht, ne? Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir uns mit dem Dreier oben festgespielt, 12 Punkte.
Definitiv, ja.
Ja, festgespielt weiß ich jetzt nicht, ne? Ich habe mir mal die Tabelle angeguckt. Wir sitzen jetzt hier nach dem kompletten abgeschlossenen Spieltag. Da ist schon wieder wild, wie die Tabelle aussieht, ne? Du hast zwischen Platz 1 und Platz 8 3 Punkte. Wenn du jetzt noch bis Platz 10 gehst, hast du 4 Punkte. Das ist so eng wie deine zweiten Liga. Und wenn du guckst, was da oben alles passiert, dann glaube ich auch, dass du bis zum letzten Spieltag oder sagen wir mal so bis zum 30. Spieltag ungefähr wahrscheinlich wieder 8 Mannschaften hast, die um den Aufstieg spielen. Hannover letzte Woche gegen Berlin 3-0 verloren. Jetzt gegen Dresden in Überzahl, hat nicht geschafft, das Spiel nur zu drehen. Ja. Hertha letzte Woche gewonnen, verliert jetzt wieder zu Hause. Ja, zweite Liga, wild wie immer, würde ich sagen. Ne?
Und weißt du, wer überraschend stark ist? Elversberg. Haben wir nicht sogar am Anfang, haben wir doch, glaube ich, in der ersten, zweiten Folge rum, haben wir doch die Absteiger getippt. Hat da nicht irgendwer sogar Elversberg gesagt? Die haben ja einiges, die haben ja ordentlich was abgegeben.
Der Trainer weg, 2-3 Stammspieler. Also da ist echt schon...
sogar, ne? Also deshalb, ich finde die überraschend stark. Also hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich nicht mit gerechnet, dass die da oben jetzt mitspielen. Aber tatsächlich überraschend stark,
ne? Der wäre auch überraschend, das ist Darmstadt, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die sich da oben so festbeißen. Aber ja... Wie wir sehen, die zweite Liga, da ist alles möglich und zum Glück auch für uns alles möglich, ne?
Kevin, würdest du sagen, die zweite Liga schreibt wie der Pokal seine eigenen Gesetze?
Nee, so weit ist die zweite Liga noch nicht. Nee, aber komm, lass uns mal kurz über das Spiel sprechen. Ja, 2-0-Sieg, wie gesagt, steht, denke ich, unter der Schlagzeile Kenan Karaman. Ja, 2 Tore gemacht, der Gute, ein Elfmeter davon, da können wir ja gleich drüber mal zu sprechen kommen, weil da will ich euch gerne mal eine Frage zustellen zu dem Elfmeter. Aber nichtsdestotrotz, erste Halbzeit, meiner Meinung nach klar besser. Gutes Offensivspiel gehabt, die Chancen auf unserer Seite. Also von daher finde ich, verdienter Sieg.
Ich muss halt sagen, Magdeburg war für uns der ideale Gegner. Die wollen den Ballbesitzfußball spielen. Wir wollen eher dieses abwartende Defensivspiel spielen und dann unsere Akzente haben durch Konter und durch die Physis. Und genau das ist halt auch eingetreten.
Ja, weil ich dazu mal ergänzen wollen würde, ist, ich fand das Anlaufspiel von Moussa Sylla in der ersten Halbzeit echt gut. Ich glaube, vor dem 1-0 hat er ja auch da so eine Pirouette geschlagen, der Verteidiger. Davon hat er, glaube ich, 2 oder 3 Stück gehabt. Die sind ja aber nicht, oder die hat er ja nicht gemacht, weil er jetzt Bock drauf hatte, weil er nicht konnte, sondern weil Sylla den, glaube ich, 2 oder 3 Mal extrem unter Druck gesetzt hat. Ne? Alle von denen da vorne. Ich fand das Anlaufverhalten echt stark.
100%, ne? Ja.
Von Gomis, von Sylla. Karaman immer dahinter so ein bisschen gelauert. Also von daher, wie gesagt, vor allem du hast gesehen, du hast recht gehabt, Enrico, ne? Magdeburg so ein bisschen auf Ballbesitz, Fußball. Die ersten paar Minuten hat Magdeburg auch ordentlich Tempo gemacht. Ne? Das muss man ja auch tatsächlich mal sagen. Ja. Wobei bei der Ecke kam ja Barış Atik völlig frei zum Kopfball. Ich glaube, der kleinste Mann auf dem Platz mit 1,53 Meter. Ja. Genau, kam völlig frei zum Kopfball. Magdeburg hat das Spiel eigentlich relativ gut gemacht. Ne? Am Anfang habe ich gesagt, klar, Schalke klar besser, aber im Endeffekt war es Schalke ja auch. Weil die haben sich genau auf das Spiel, wie du gesagt hast, eingestellt. Ne? Ballbesitzfußball und dann gute Drucksituation ausgeübt. Ne? Und vor allem ein gutes Konterspiel.
Ich bin mit der Leistung an sich auch zufrieden. Ich sage aber auch, manche Szenen, manche Situationen waren auf Messerschneide. Ob das Verteidigen war, ja, war dann auf unserer Seite. die gewonnenen Zweikämpfe, die teilweise manchmal wirklich knapp waren. Dann die eine Aktion in der ersten Halbzeit, wo der Magdeburger am Ball vorbeirutscht, wo er normalerweise das 1-1 machen muss. Und offensiv ist es dann halt auch wieder so gewesen, dass du chancenmäßig wieder relativ wenig hattest. Du merkst immer noch, da müssen sich die Abläufe finden. Da muss ich noch eingespielt werden. Es war ein solides Spiel. Ich würde auch sagen, verdient gewonnen am Ende des Tages. Was mich halt so ein bisschen schlucken lässt, sag ich mal, ist 40% Ballbesitz, 70% Passquote. Ja, es ist erfolgreich und auch Mannschaft wie Köln haben letztes Jahr gezeigt, dass man mit minimalem Aufwand maximalem Erfolg generieren kann. Ich gebe dem ganzen Prozess natürlich noch weiter Zeit. Der muss wachsen, der muss zusammenkommen. Aber ich glaube, all in all war das auch wieder kein Leckerbissen. Ne?
Ja, aber weil du natürlich auch jetzt sagen kannst zum Ballbesitz, ne? Du kannst natürlich 90% Ballbesitz haben und die einmal aufs Tor schießen und verlierst trotzdem das Spiel.
Genau, richtig, ja.
So, und der Enrico hat das ja tatsächlich richtig gesagt. Magdeburg wollte ja den Ball. Schalke wollte natürlich auch den Ball, aber anders erobern. So. Und ich glaube, wie gesagt, ne, das ist ein Argument mit dem Ballbesitz, aber nichtsdestotrotz hat sich Schalke ja perfekt auf das Spiel eingestellt. So, und die Drucksituation, wie gesagt, nochmal, ne, von Silla, wie der den Verteidiger jetzt 2-3 Mal unter Druck gesetzt hat.
100%, ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass 0-1 durch einen individuellen Fehler, kann man ja auch nicht anders sagen. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, haben wir die Mürbe gemacht, haben den, ich glaube, der Trainer von Magdeburg hat das auch gesagt, dass wir in den Köpfen waren und dass das Spiel am Ende nicht durch Taktik gewonnen worden ist, sondern im Kopf. Und ich glaube, das trifft auch ganz zu.
Also nicht falsch verstehen. Ich bin ja sowieso der die ganzen Wochen immer auf die Euphoriebremse drückt und sagt, das ist der Fußball, den wir spielen werden. Nichtsdestotrotz guckt man natürlich trotzdem auch so ein bisschen auf Sachen wie Passgenauigkeit, Ballbesitz und sowas. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass man jetzt natürlich auch sagt, man möchte auch spielerische Akzente vorne setzen. Und da sind dann halt, ja, 70% angekommener Pässe spricht dann halt in dem Falle dafür, dass du halt sehr wenig Chancen hast, ne? Das erste Tor, ja, ist aus einem Fehler entstanden, muss man aber auch sagen, ist dann am Ende sehr gut rausgespielt worden. Die Ablage vom Elfhausi, cleverer Abschluss von Karaman. Das zweite Tor war ein Elfmeter. Und ansonsten fällt euch irgendwo großartig eine Chance ein, die wir noch hatten?
Nee, nicht wirklich.
Elfhausi links daneben, hast du schon gesagt, ne?
Stimmt, der hatte auch nochmal eine, fast identisch wie Karaman.
Genau, fast identisch. Auch überlegt, unten in die Ecke schießen zu wollen, ging leider links vorbei. Aber was man halt auch sagen muss, Magdeburg hatte auch nicht viele Chancen. Die hatten die eine Chance, wo Karius da den Ball irgendwie halb hoch rauschippt auf den linken Außenspieler. So, und dann geraten wir dadurch in so eine Art Kontersituation in der eigenen Hälfte. Dadurch hatten die eigentlich den Abschluss. So, dann durch die Ecke, wo Attic völlig frei steht, nochmal. Aber ansonsten hatte Magdeburg auch nicht viel mehr.
Ja, behaltet euch das auch mal vor Augen, ne? Wir haben 4 Gegentore, 5 Gegentore in 6 Spielen. Wo waren wir im letzten Jahr? Wie sah das da aus? Also Music hat echt die Defensive verstärkt. Ich glaube auch, dass Karius da ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist.
Ich kann mich nur wiederholen, mit Abstand der beste Torwart in der zweiten Liga.
Gehe ich mit, unterschreibe ich so. Strahlt was aus. Allgemein die Defensive hat mir gut gefallen. Auch Kurucay wieder. Super solide. Timo Becker, Katic, Vitali Becker.
Gut, aber alle gut. Jetzt Kurucay ist zurück. Ne? Nach Krankheit, glaube ich, ne? Dafür hatte ja Sanchez gespielt. Wir hatten, ich glaube, das ist ja so auch mit hier in dem Podcast, also mit einer der Personalien, die wir eigentlich so am häufigsten ansprechen, und unter anderem ist Sanchez. Jetzt haben wir den direkten Vergleich eigentlich, wobei du ja auch,
kannst du nicht
vergleichen,
von Gegner
zu Gegner anders. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ein eingespielteres und ein solideres Bild mit Kurucay hinten drin, im Gegensatz zu Sanchez. So, jetzt kommt man wieder so schnell in die Sache, ja, der eine ist besser als der andere. Kurucay besser als Sanchez. Das kannst du so nicht machen. Das sind zwei verschiedene Spielertypen. Aber für das System, was wir spielen, finde ich, passt Kurucay anstelle von Sanchez deutlich besser neben Katic und neben Timo Becker in diese Dreierkette.
Man muss halt sagen, ist ein Stück weit abgezockter. Das merkst du schon. Ich fand allgemein, dass es ein abgezockter Sieg war von uns, auch am Ende. Aber ob man mit Zeitspiel war oder sonstiges. Also wir haben es souverän runtergespielt. Kenne ich so auch nicht von uns. Also in der Vergangenheit war das ja immer echt so Messerschneide, die ganze Geschichte. Aber ja, also da ist eine Entwicklung.
Einen Wechsel hatten wir. Auf der rechten Seite Finn Porat raus für Gantenbein.
Wir haben ja so ein paar Gantenbein-Gegner.
Was heißt Gegner? Ja, wenn ich mir das Spiel von Gantenbein angucke, das ist ein solides Spiel gewesen. Nach vorne viel versucht, aber wenig gemacht. Also die Flanken kommen halt meistens irgendwo auf Kniescheibenhöhe. Und defensiv immer mal wieder anfällig, weil Spieler mit einem bisschen Tempo, ohne großartig irgendeine Finte zu machen, einfach an dem vorbeilaufen können.
Da können wir bitte mal, wenn wir schon bei Defensive sind, über das Duo Schallenberg und LV sprechen. sprechen. Es ist ja überragend gewesen. Also wirklich seit langem mal wieder ein Duo auf der 6 oder im zentralen Mittelfeld, wo ich sage, wow.
Das ist ja das, was wir auch die letzten Folgen eigentlich besprochen haben. Pascal hat es ja sogar gesagt, das ist ein guter Punkt. Du, Pascal hat es ja gesagt, sogar keine zwei Meinungen. Ne? Wenn du den so in dieser Form hast, verlängern. Punkt, Ende aus.
Absolut, ja.
Was mich an den beiden, und Schallenberg hatte ja, glaube ich, hatte gerade einen Artikel gesehen, da hatte Schallenberg ja sogar gesagt, er ist in guter Form, er weiß es selber, aber warum ist er in guter Form? Weil er das Vertrauen des Trainers genießt. Und ich glaube, nochmal, ne, da kommen wir auch jede Folge eigentlich drauf, der Trainer, der gibt Spielern das Vertrauen. Und ich glaube, wenn du das Vertrauen hast, dann spielst du automatisch auch besser. Plus, der Schallenberg kann sich auf seine Rolle fokussieren, weil auch das genau, bekannt das ist, ja. El Fawzi läuft und läuft und läuft. So, was ich aber an dem Duo, ich bin ja sowieso ein großer El Fawzi-Fan, aber was ich an dem Duo noch interessanter finde, ist, wie abgezockt der Typ mit, wie alt ist El Fawzi, 20?
Nee, 23. Schon
ja, der ist Anfang 20.
Ein bisschen später. Okay,
kommt aber aus der dritten Liga von Aachen, ist aber so abgezockt und so clever in seinem Spiel, dass der spielt. Es ist sagenhaft. Auch die Vorlage vor dem 1-0, ne, wo Karaman den unten rechts in die Ecke schiebt, der wird ja keine Sekunde fickerig. Ne? Der Ball kommt, wird ganz kurz abgetropft und ab, drauf. Plus die Dosierung, die der im Angriffsspiel plus in der Defensive hat, das ist ja auch immer schwer zu finden für einen Sechser. So. Aber der hat die Dosierung, wo er perfekt weiß, wann muss ich in der Sechserposition stehen, wann kann ich die Achterposition übernehmen. Und er setzt meiner Meinung nach immer die richtigen Akzente in den richtigen Situationen. Also
ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Spiel oder ob euch das aufgefallen ist. Muslic hatte danach auch gesagt, dass El Fawzi eine etwas andere Rolle hatte. Einen halben Achter, halben Zehner. Ist super aufgegangen, wirklich ergänzen sich perfekt und El Fawzi ist übrigens wieder der laufstärkste Spieler aktuell im deutschen Fußball. Hat wieder 12,8 Kilometer abgelaufen. Bombastische Achse im Mittelfeld. Pascal, was sagst du zu den beiden?
Das, was ich die letzten Folgen immer gesagt habe. Schallenberg spielt sehr unauffällig und auf dem seiner Position, wenn du unauffällig spielst, dann machst du ein gutes Spiel. Heißt, wenn hinten nicht viel passiert, du keine Gegentore kriegst, dann fängt es oft irgendwo beim Sechser an und ja, spielt endlich auf seiner Position, kann zeigen, was er kann, hat hinter sich Leute, wo er weiß, okay, wenn mal einer durchkommt, da ist jemand, das heißt, er muss auch nicht mit diesem Druck spielen, scheiße, ich muss jetzt wirklich hier alles abrasieren, sonst kriegen wir ein Gegentor und kann halt ganz locker aufspielen und dann natürlich, jeder kennt es, wenn du das Vertrauen vom Trainer hast, dann hast du natürlich auch irgendwie eine ganz andere Leichtigkeit, ins Spiel zu gehen, weil da weiß man auch, ein Fehler wird man verziehen, weil du weißt selber, da sitzen, keine Ahnung, 4, 5, 6 Leute auf der Bank, die warten alle auf ihre Chance, baust du Scheiße, der Nächste da, aber nichtsdestotrotz können mal Fehler passieren, aber die macht er in den ersten 6 Spielen halt so gut wie gar nicht und dementsprechend großer Fan, was er dieses Jahr spielt wieder, ich kann es nur nochmal wiederholen. Für mich Szenario 5, liebe Grüße an die Bild-Zeitung, verlängern, gar nicht lange drüber nachdenken und vor allem nicht erst wieder verlängern, wenn der Vertrag kurz vorm Auslaufen ist, alle anderen Vereine den haben wollen, der sich dann entscheiden kann, gehe ich jetzt ablösefrei oder nein, bitte mach doch einfach mal nicht die Fehler aus den letzten Jahren und verlängert einfach mal mit Leuten frühzeitig, wenn man weiß, was man hat und was man kriegt.
Ich glaube, diesmal sind wir da mit Baumann ganz, ganz gut aufgestellt und hoffe auch, dass wir den nicht ablösefrei gehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt, wir haben ein paar Sponsoren bekommen. Also Tillmann ist da sehr aktiv und kommt jetzt auch endlich in der Rolle zu tragen oder kann da seine Stärke ausspielen, die er auch vorher im Berufsleben ausgeübt hat.
Wie viel kriegen wir pro Sponsor? 32.000?
Nee, die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber es sind glaube ich 3 oder 4 neue dazugekommen.
Guck mal, wenn unsere Hörer mehr den Podcast hören, dann können wir vielleicht auch irgendwann mal da auf dem Ärmel stehen. Inside Schalke auf dem Schalke-Trikot.
Geil. Kommen wir schon zum Spiel des Spiels?
Nee,
warte, willst du noch nicht?
Piano,
es juckt in den Fingern.
Zweites Tor. Durch eine Elfmetersituation entstanden. Glasklarer Elfmeter, trifft den im Gesicht, hohes Bein. Jetzt stelle ich euch mal eine Frage dazu. Hätte der den nicht getroffen, was wäre dann passiert? Spiel ganz einfach weitergespielt oder?
Was heißt, hätte der nicht getroffen? Der Elfmeter wäre nicht reingegangen oder was ist deine Frage?
Nein, pass auf.
Bei dem Foul meint
er. Der trifft aber nicht direkt das Gesicht. Du hast ja dann trotzdem ein gefährliches Spiel und den musst du ja normalerweise abpfeifen. Was wäre dann passiert? Hätte Schalke auch einen Elfmeter bekommen?
Nein, den hättest du nicht gekriegt, wenn er den nicht getroffen hätte.
Im Mittelfeld hättest du dann einen Freistoß zu bekommen, aber im 16er selbst?
Ich weiß gar nicht, ob du im Mittelfeld einen Freistoß bekommen hättest dafür, weil das ist halt so ein Ding. Hohes Bein ist ja oftmals mit gestreckten Beinen gleichzusetzen und das sind meistens immer so Situationen, wo der Spieler wirklich mit einem hohen gestreckten Bein irgendwo in der Nähe da vorbeifliegt. Das war jetzt eine relativ statische Situation, die natürlich unglücklich war, dadurch, dass der Schallenberg da hinten reingelaufen ist und der Spieler den nicht gesehen hat. Ich denke maximal, wenn überhaupt irgendwas gewesen wäre, indirekter Freistoß oder irgendwie sowas wie Schiriball oder so ein Philippans.
Sehr gut, weil darauf wollte ich hinaus. Da gibt es ja eine Regel, da hat ein Freund mich drauf aufmerksam gemacht. Da gibt es eine Regel, wenn du gefährliches Spiel begehst, was ein hohes Bein ist, in Kopfhöhe, in Brusthöhe, wo auch immer, ist egal. Wenn du ein gefährliches Spiel, wie zum Beispiel ein gestrecktes Bein begehst, gibt es immer indirekten Freistoß, wenn der Spieler nicht unmittelbar getroffen wird. Wusste ich auch nicht.
Lernen die Hörer was dazu.
Aber fand ich mega interessant. Absolut. Und sobald der Spieler getroffen wird, ist es ein Foulspiel, heißt ein ausgeführter Tritt, dann gibt es dann in der Situation Elfmeter. Hätte er den nicht getroffen, eindeutig, und der wäre zum VAR, hätte gesagt, ah, sehe ich nicht, ob er ihn getroffen hat, hätte es einen indirekten Freistoß an diesem Fünfer-Eck gegeben.
Interessant, oder? Aber habe ich ja ungefähr gewusst, also kann ich nicht nur Trainer, auch Schiedsrichter machen.
Ja, guck mal, ey, wir können dich überall einbringen.
Pascal ist sowieso so ein Universal-Tool, ja.
Schweizer Taschenmesser.
Ja. Der Pascal bringt uns immer näher an den Ärmel vom Schalke-Trikot. Schiedsrichter, Trainer, bald dann auch.
Scout,
Sponsor, was auch immer. Ja,
Maulwurf.
Was wolltest du noch machen?
Kuchen verteilen.
Ja.
Ja, dann Spieler des Spiels. Oder gibt es noch irgendwas zum Spiel?
Ich überleg gerade. Aber eigentlich nicht. Also war ein vernünftiges Spiel. Was wollen wir dazu mehr sagen? Also muss man jetzt tatsächlich auch ganz einfach mal sagen. Ne? Das ist ein abgezockter Sieg gewesen, meiner Meinung nach völlig verdient. Da gibt es keine zwei Meinungen. Wir haben zwei Tore gemacht. Da gibt es halt auch diesmal nichts gegen zu sagen. Natürlich wieder Silla nicht getroffen, Gomis noch nicht getroffen.
Und wieder zu null, ne?
Wieder zu null gespielt. Also von daher, ich denke, das können wir eigentlich abhaken, das Spiel. Ne? Also wie gesagt, dann Enrico, deine
wohlgelobte
Frage, Spieler des Spiels.
Jetzt bin ich super gespannt. Also offensichtlich wird ja jeder sagen, Karaman, zwei Tore gemacht, aber ich würde sagen Schallenberg.
Warum?
Extrem viel gearbeitet, super wichtig fürs Team, und wenn wir mal ehrlich sind, Karaman hatte nur Akzente. Ich meine, die hatte der immer nur, das ist jetzt keiner, der das Spiel dominiert, der hat seine Momente, da ist er effizient. Also ich würde sagen Schallenberg.
Für mich El Fawzi, hat Kilometer abgerissen, hat die Vorlage zum 1-0 gegeben. Mittelfeldmotor, der so wichtig ist für die Stabilität, sowohl nach vorne hin, um da was zu kreieren, was halt leider Gottes noch nicht so sehr funktioniert, aber in Ansätzen immer zu sehen ist. Und nach hinten hin so vieles ablaufen, in so viele Zweikämpfe. Für mich El Fawzi, Spieler des Spiels.
Ich wäre da auch eher auf Pascals Seite. Ich sehe da einen Punkt, Enrico. Ich wäre da aber natürlich eher auf Pascals Seite. Ich bin da aber so ein bisschen Tore verblendet. Karaman hat zwei Tore gemacht und daher für mich Spieler des Spiels.
Kann also, ich nicht übel nehmen.
Da kannst du,
nein,
du kannst natürlich El Fawzi, Schallenberg, mit einer der wichtigsten Positionen bekleidet, Akzente im Spiel gesetzt. Vor allem El Fawzi die Vorlage zum 1-0. Schallenberg den Elfmeter rausgeholt. Beide Argumente valide. Ich bin da aber so ein bisschen Tore verblendet und gehe mit Kenan Karaman.
Wie gesagt, kann ich dir nicht übel nehmen. Ich denke, da gehen viele mit.
Und vor allem, was ich zur Personalie Karaman nochmal sagen will, das hattest du letzte Woche gesagt, Enrico. Nee, das hattest du nicht gesagt. Du hattest wieder Kenan Karaman angesprochen, dann bin ich sauer geworden, weil wir das Thema zum 8. Mal haben. Dann hat Pascal aber gesagt, du erkennst da einen Trend drin. Das ist ja das, was du auch sagen wolltest. Und den Trend siehst du ja wirklich. Ne? Der hat jetzt wieder zwei Tore gemacht. Der hat ein Selbstbewusstsein. Ne? Der hat jetzt, du siehst wieder, dass der fitter wird. Ne? Und das macht mich echt froh zu sehen, weil ich glaube, nach wie vor ist das ein Schlüsselspieler für uns. Wenn der in guter Form ist, spielt die Mannschaft besser. Da bleibe ich bei. Auch wenn viele sagen, der macht das Spiel zu langsam, der macht es langsamer, der nimmt Tempo raus und.
Ist aber auch eine Kunst, ne?
Finde ich nicht. Ja, in gewissen Situationen ja. Ne? Natürlich nimmt er das Tempo raus. Vielleicht ist er da aber einfach ein bisschen smarter als andere, um mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Eine Situation nochmal, jetzt muss ich doch nochmal ins Spiel steigen. Gomis hatte eine Aktion, wo der dieses Laufduell auf rechts hat, wo der Silla in die Tiefe schickt. Der Ball war gut. Silla war aber gegen zwei Verteidiger. Normalerweise, du gewinnst den Ball da gut, nimm Tempo raus, geh nochmal hinten rum, bau dich neu auf und komm raus. Karaman hätte es in der Situation gemacht. Gut, der ist auch nicht so schnell wie Gomis, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich finde es gut, dass man da so eine Entwicklung sieht.
Definitiv, brauchen wir.
Was man auch nicht vergessen darf, wir haben es gerade mal schon grob angesprochen, aber auch ein Karius. Jetzt mal abgesehen von dem Freistoß da in der 90. Minute, den er entschärft, eine Strafraumbeherrschung, eine Ruhe, die er ausstrahlt, oder auch diese zwei, drei langen Aktionen, wo er rauskommt, den Ball mit dem Kopf klärt. Das sind auch so wichtige Dinge, wo du einfach merkst, okay, selbst wenn mal ein langer Ball über die Abwehr gespielt wird, da ist ein Torwart, der mitspielt. Und auch da, wenn wir über einen Karaman, über einen Schallenberg, El Fawzi oder was reden, auch ein Karius wieder. Ganz starke Leistung, muss man einfach so sagen.
Spiel haben wir abgehakt, wie alles spielt's auch. Sind wir uns uneinig?
Gucken uneinig, wir. Aber auch einig.
Ja. Ich glaube, alle Meinungen, die kann man respektieren und akzeptieren. Dementsprechend kann man mit allem konform gehen.
Lass uns mal auf die nächste Woche blicken.
Freitagabend.
Freitagabend zu Hause gegen Greuther Fürth. Ich hoffe, dass viele Nürnberger da sein werden.
Werden mit Sicherheit. Obwohl, wo spielt Nürnberg an dem Wochenende?
Lass mich mal kurz gucken.
Ich muss sagen, Fürth ist so nichtssagend irgendwie.
Und genau das ist, da wäre ich jetzt nämlich gleich drauf gekommen, wenn man sich so die haben, also Greuther Fürth für mich, Pascal, vielleicht kannst du mal kurz parallel gucken, wo Nürnberg spielt, dann können wir da nämlich auch nochmal drauf, ist natürlich wichtig für uns, um da die volle Unterstützung zu bekommen von den Globerern. Greuther Fürth ist genauso, für mich war Greuther Fürth immer irgendwie eine gute Mannschaft, aber irgendwie auch nicht.
Ja.
Das ist so ganz komisch, die haben halt individuelle Einzelspieler, letztes Jahr noch mit Julian Green, Högota, Klaus, ich fand den Aster auf rechts, Felix wird mich dafür kopfen, aber ich fand den Aster auf rechts nie schlecht. Die haben halt viel individuelle Klasse, aber irgendwie bekommen die PS nicht auf die Straße. Wenn du dir jetzt mal so den Verlauf der Saison anguckst, da können wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen zu kommen, aber nichtsdestotrotz, die haben halt zwei Spieler dabei mit Foodkoi, 5 Tore bereits, und Felix Klaus, 5 Tore, 3 Assists. Und das ist nämlich genau das, was ich meine. Die haben halt immer wieder Spieler dabei, die eine enorme individuelle Klasse haben.
Das ist Offensivpower, ne? Alleine schon die beiden 10 Tore, das ist schon nicht schlecht. Pascal.
Darf's auch nicht vergessen, die haben auf der Alm 3-1 gegen Bielefeld gewonnen. Bielefeld stark gestartet in die Saison. Wäre mit einem Sieg, glaube ich, auch in den ersten Plätzen mit 13 Punkten. Ja, es ist super eng, es ist super schwer aktuell zu sagen, in welche Richtung es geht. Natürlich, die vielen Tore resultieren natürlich auch so ein bisschen aus dem 5-4 da gegen Magdeburg. Aber am Ende des Tages, wenn wir das wieder schaffen, defensiv stabil zu stehen und unsere Leistung abzurufen, dann ist auch gegen Greuther Fürth was drin, vor allem zu Hause. Ja. Abendspiel vor allem, weil wir jetzt Ende September, da geht die Sonne eher unter. Das heißt, du hast natürlich dieses Flutlicht-Feeling, die Arena wird wieder brennen und dementsprechend vor allem zu Hause aktuell mit den Fans, mit der Stimmung, wenn die wieder sehen, die Mannschaft reißt sich den Arsch auf, dann hast du diesen 12., 13., 14. Mann im Rücken und ich glaube, das führt auch eine Mannschaft ist, die da dann sehr beeindruckt von ist und wir da schon irgendwo was reißen können.
Und jetzt nehme ich die Überleitung nochmal, 12. Mann, also Nürnberg spielt sonntags zu Hause.
Gegen Hertha.
Genau, heißt...
da werden ein paar Leute sein.
Das freut mich extrem. guck mal, wie leicht ich wieder zu begeistern bin. So, aber nichtsdestotrotz, lass uns doch nochmal, und das ist genau das, was du eingangs gesagt hast, Enrico, oder ne, wir alle hier. Das ist schwer einzuschätzen, weil wenn du dir mal die Ergebnisse anguckst, die so jetzt hier über die zweite Bundesliga-Saison, über die 6 Spiele gebracht haben, du hast ein 3-2 gegen Dynamo Dresden. Du hast ein 3-2, also ne, 3-2 gewonnen gegen Dresden, 3-2 verloren gegen Greuther Fürth, dann 0-2 verloren gegen Holstein Kiel, dann 5-4 gewonnen gegen Magdeburg.
Du meinst Braunschweig, du hast Greuther Fürth gesagt.
Wir reden über Greuther Fürth.
Ja, aber du hast gesagt, die haben gegen Greuther Fürth verloren.
Ja, sorry.
Achso, ja, wollte ich nur.
So, dann hast du ein 3-0 Niederlage gegen Kaiserslautern und 3-1 gegen Bielefeld. Heißt, du siehst, du hast sehr torreiche Spiele. Es ist aber genau das ist so ein ganz komischer Swing. Du verlierst hoch, gewinnst hoch. Du verlierst hoch, gewinnst hoch. Und genau umgekehrt. Deshalb mal ein Hot Take von mir. Ich glaube, Freitagabend wird es ein torreiches Spiel in beide Richtungen. Auch wenn wir die 0 bisher oft und gut gehalten haben. Ich sag euch, das wird ein torreiches Spiel.
Glaubst du echt, dass wir viele Tore machen mit unserer dosierten Offensive, möchte ich mal sagen?
Thema ist halt wieder, wenn du siehst, die schießen viele Tore, kriegen aber auch wieder viele Tore rein. Das ist ja genau das, was ich gegen Magdeburg gesagt habe. Mhm. Ne, da haben wir ja auch schon, da habe ich ja gesagt, hey, das wird so ein, wie habe ich das letzte Woche genannt, Dosenöffner sein. So, 2 Tore gemacht, 1 aus dem Spiel, 1 aus per Elfmeter. Ich sag euch, es wird ein torreiches Spiel. Ich weiß noch nicht, mit welchem Ausgang, lass uns mal da gleich nochmal drüber sprechen, aber torreich.
Hot Take. Ich weiß nicht, ob da jetzt so ein hotter Take ist, wenn die jedes Spiel so gespielt haben.
Ja, wir aber nicht.
Ja, ich bin gespannt. Also ein Ergebnis willst du jetzt noch nicht geben. Ja,
wenn du schon so anfängst, dann musst du da auch einen...
Ja, aber ich habe doch jetzt hier den Take rausgehauen. Jetzt
gib mir mal ein konkretes Ergebnis.
Jetzt hast du doch eine Vorlage von mir. Hau mal raus.
Also ich gehe da nicht mit. Ich glaube nicht, dass es so torreich wird. Ich gehe mit einem 2-1 für uns. Ich glaube, einen fangen wir uns. Aber wie du schon gesagt hast, Pascal, mit der Kulisse im Rücken, glaube ich nicht, dass wir das Spiel verlieren.
Ich denke, dass es so ein 3-1 werden kann.
Sind 4 Tore nicht torreich?
Ich habe auch nicht gesagt, dass es ein Top-Take ist, ne? Wenn alle Spiele so ausgegangen sind. Mir kannst du da nicht ans Bein pissen. Ich glaube schon, dass es ein 3-1 werden kann. Ja, es ist ein torreiches Spiel. Wäre auch schön, wenn wir wieder ein bisschen öfter jubeln könnten. Ich glaube aber, dass die Defensive weiterhin relativ stabil stehen wird. Ein Gegentor kann passieren, aber ich glaube auch, dass unsere Offensive vielleicht ein bisschen besser funktionieren wird, wieder jetzt nach 3 Spielen, wenn die da zusammen sind. Man sieht ja gewisse Ansätze. Es ist halt immer der letzte Pass irgendwo, der fehlt. Und vielleicht wird dann wieder der Knoten platzen beim Silla, der dann mal ein Ding wieder reinmacht. Vielleicht fällt dem Gummis ein Ball vor die Füße. Und deswegen,
wie ich sag, 3-1. Der Knoten muss platzen. Ich glaube auch beim Gummis, wenn der das erste Mal getroffen hat, dann hat der mehr Selbstvertrauen, eine ganz andere Ausstrahlung. Bei Silla das Gleiche, also da hast du vollkommen recht. Wäre schön, wenn beide treffen könnten und wir das Spiel gewinnen, dann gehen die mit breiter Brust in die nächsten Spiele. Ja, jetzt musst du aber noch ein Ergebnis
droppen. Jetzt komme ich. 4-2 für uns. 2 Tore Karaman, 1 Kartic und 1 Silla. Und Doppelpack Foodkoi. Leute, wenn das kommt, gehe ich laut zu spielen.
Foodkoi, ist das der Cousin vom Koi-Karpfen?
Den lassen wir drin.
Dann sind wir jetzt quasi fertig mit Magdeburg, fertig mit Fürth.
Haben wir da noch was?
Ich habe da mal so ein paar Sachen mitgebracht, um einfach mal zu gucken, was für Schalker ihr eigentlich seid.
Leute, neues Format. Jetzt bin ich aber gespannt. Ui.
Wer wird Millionär quasi? Nee, Spaß beiseite.
Enrico.
So ein paar Schätzfragen mal über den FC Schalke 04. Wie gut ihr den Verein so kennt, wie weit ihr euch damit so auseinandergesetzt hat, kann natürlich jetzt auch voll in die Hose gehen und am Ende des Tages sagt sich jeder, ach du Scheiße, was sind das denn hier für Clowns?
Ja, dann schneiden wir einfach raus. Hast du denn auch so eine gute Quizmelodie mitgebracht? Komm, jetzt musst du mal eine da raus zelebrieren, komm.
Aber eigentlich ist das unfair, ne? Der das meiste Wissen hat, der seit 32 Jahren Mitglied ist, der stellt uns die Fragen. Normal müssten wir den ja auf Herz und Nieren testen.
Ja, aber ihr müsst dann auch auf solche Ideen kommen.
Hau raus.
Wir spielen jedes Heimspiel in einem riesengroßen Tempel. Und da gibt es auch ein paar Plätze für Zuschauer. Und da gibt es auch eine exakte Zahl von. Die exakte Zuschauerzahl der Arena auf Schalke beträgt was?
62.041.
Enrico?
62.300 irgendwas.
Irgendwas gibt's nicht.
324.
Da muss ich sagen, der erste Punkt geht an Enrico.
Nein!
Mit laut Internet 62.271 Plätzen.
Knapp.
Ey, hatten wir nicht mal mehr?
Da werden ja mal welche gesperrt, glaube ich, ne?
Also ich glaube, das ist die Kapazität, die regulär ist. Das hat sowieso immer mal wieder geschwankt. Ich kann mich dran erinnern, die Dauerkarte bei mir, da gab es, ich glaube, 7 Jahre lang einen Platz, den hatte Schalke gar nicht im System drin. Also die haben, glaube ich, auch irgendwann mal immer wieder neue Plätze gefunden. Dann haben sie, glaube ich, mal wieder Plätze hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob sie mal irgendwann welche weniger gemacht haben. Dann weiß ich nicht, wie das mit der Nordkurve ist, ob sie da irgendwie mehr oder weniger haben. Aber laut dem, was offiziell bekannt ist, sind es 62.271.
Europäisch waren das, ich glaube, 55?
Ja, irgendwie so 54 und irgendwie. Aber europäisch ist ja jetzt auch mit Stehplätzen, also ändert sich da ja auch nichts.
Wir spielen aber nicht europäisch, also machen wir weiter.
Rekordspieler vom FC Schalke 04. Ich werde es euch gleich sagen, wer es ist oder weiß es zufällig jemand von euch? Klaus Fichtel. Wie viele Spiele hat er für Schalke gemacht?
412.
530.
Dann gehen wir in die nächste Runde mit einem 1:1. Das waren 552 Spiele.
Boah. Wusste ich doch.
Ja, wir es gewusst haben.
Gut, jetzt Kevin wieder als erstes antworten, damit wir fair bleiben. Wir haben gerade über die Kapazität der Arena gesprochen. Was hat die Arena gekostet? Tragen ja noch vieles davon mit.
Ich glaube, ich weiß es tatsächlich.
Nee, ich muss ja zuerst antworten. Warte. Mhm.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, ich die Antwort habe.
400 Millionen?
Nee, viel zu viel.
Enrico?
Ich meine 190.
191 Millionen. So. Die letzte Frage steht 2-1 für Enrico. Entweder ihr geht mit einem Ausgleich hier raus oder ihr gebt einen Gewinner.
Nee, ansonsten gibt es eine 5. Stichfrage. Hier geht keiner mit einem Unentschieden raus.
Okay.
Das gibt es auf Schalke nicht.
Rekordtorschütze in der Bundesliga auf Schalke. Klaus Fischer. Wie viele Bundesliga-Tore hat er geschossen?
Boah.
Ich muss zuerst antworten.
Ja,
ne?
Selbstverständlich.
315.
Kevin?
420.
Jetzt werde ich gleich hören, wie die Eier aus dem Sack fallen. 182.
Dein Ernst jetzt?
182 Tore.
Wie viel hat ein Huntelaar?
126 Bundesliga-Tore.
Wow. Boah, jetzt hat Enrico auch noch mit so einem Scheiß gewonnen, ne?
Hab ich gewonnen. Aber ist echt unverdient, ne? Bei der Frage mit der falschen Antwort einen Punkt
ich
zu kriegen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch sehr erschrocken tatsächlich bei 182. Wie gesagt, 182. Reine Bundesliga-Tore. Das ist kein International, da ist kein Pokal, kein gar nichts dabei. Huntelaar hat auch mehr als 126 Tore. Da kommt ja auch noch Euroleague und Champions League und Pokal und sowas dazu. Aber reine Bundesliga-Tore 182. Und wenn man jetzt mal guckt, dass ein Cristiano Ronaldo gut all in all, aber trotzdem in 4 verschiedenen Vereinen die 100er-Marke geknackt hat.
Ja, nee, ohne Spaß. Also ich wusste nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war jetzt rein schätzen, aber das ist schon ein Brett. Also da habe ich jetzt mit deutlich mehr gerechnet.
Ich bin gespannt, wie viele von den Hörern die Fragen beantworten konnten. Also könnt ihr uns gerne mal per Nachricht dann bei Instagram schreiben. Wir sind
jetzt wahrscheinlich erstmal beleidigt.
Das kann natürlich auch sein.
Man muss aber auch dazu sagen, das darf man nicht vergessen, Klaus Fischer hat 295 Spiele in der Bundesliga für Schalke gemacht.
Ne? Ja gut, dann hättest du mal vorher sagen sollen.
Dann ist das eine gute Quote.
Naja gut, der Rekordspieler ist ja wer gewesen?
Fichtel.
Klaus. Mit? Wie viel Spielen?
So, Leute, war schön, dass ihr zugehört habt.
Also es mussten ja weniger als 552 gewesen sein.
Also, mega Pascal, cooles Format.
Absolut, danke dir. Ja. Aber warte ab, übernächste Woche, wenn du auch wieder da bist, dann suche ich mir mal 4 Fragen raus. Und dann will ich mal sehen, was Pascal hier mit 32 Jahren Mitgliedschaft zu bieten hat.
Wir können uns auch privat auf einen Frageabend treffen.
Oder wir machen mal so ein Schalke-Quiz.
Siehst du mal. So Leute, ich denke, wir haben jetzt eigentlich die Folge jetzt zwar quasi nur über die Spieltage gesprochen, über den anstehenden, über den vergangenen. Es gab tatsächlich keine Hot News in dieser Woche. Nichts Interessantes, nichts Spekulierendes. Also von daher war mir wieder eine Ehre hier zu sitzen. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen mit dem neuen Format am Ende. Und folgt uns auf Instagram, auf diversen Social Medien. Hört den Podcast und genießt die Woche. Glück auf.
Glück auf.
Ich denke an die französische Fußballlegende Zinedine. Bis dann.